Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Wonderful Now Podcast. Wir sind deine Hosts Gera und Vika und heute sprechen wir über unsere krasseste Erfahrung in Kolumbien, wo wir 2020 im strengsten Lockdown ever 4 Monate auf einer Finca, also auf einer Farm, mitten in Kolumbien feststeckten. Und es ist ein wunderschönes, tiefes Gespräch geworden, wo Gera und ich darüber reden, ja, wie diese ganze Erfahrung überhaupt für uns war, wie wir in Kolumbien gelandet sind, wie wir uns gefühlt haben, was unsere heftigsten Momente waren, was auch unsere schönsten Momente waren und natürlich, was wir daraus gelernt haben. Wir tauchen direkt in die Folge ein und wünschen dir hiermit ganz viel Spaß.
Starten wir direkt mal rein. Also, Vika, wie sind wir überhaupt in Kolumbien gelandet? Wieso wollten wir überhaupt nach Kolumbien?
Ja, also wir hatten eigentlich gar keinen Plan. 2019 ging es für uns los, erst nach Kuba für 1 Monat und danach waren wir 2 Monate in Mexiko. Wir haben dort das neue Jahr verbracht, waren dann Anfang 2020 in Mexiko und von dort aus hat Gera dann geschaut, okay, wo wollen wir denn als nächstes hin? Viele haben die Route in Zentralamerika gemacht, also waren in Costa Rica, Guatemala. Oder sind halt nach Südamerika gegangen, bis nach Argentinien und haben sich von dort aus hochgearbeitet sozusagen. Und wir haben es aber nicht gefühlt, diesmal eine festgelegte Route zu haben, sondern wollten wirklich mal im Freeflow gehen und mal schauen, so was hat das Reisen überhaupt für uns offen. Und Gera schaute einfach mal nach Flügen, ich weiß noch ganz genau, auf Skyscanner, hat einfach mal am Abend mit dem Handy scrollt.
Genau, das war, glaube ich, sogar 5 bis 7 Tage vor Abflug. Das war
genau,
relativ spontan.
Ganz spontan.
Genau. Da waren wir in Puerto Escondido.
Ja, wir dachten, Mexiko. Okay, wir haben jetzt schon viel von Mexiko gesehen, obwohl das damals eigentlich noch gar nicht viel war. Haben in 2 Monaten richtig viel Mexiko gesehen. Ja, und dann haben wir beschlossen, nach Kolumbien zu fliegen, weil nach Kolumbien einfach der günstigste Flug von Mexiko war.
Das war von Mexico City nach Bogotá und ich meine, das war irgendwie so um die 90 Euro, glaube ich.
Ich glaube, es waren sogar 70.
Ja, irgendwie so um den Dreh.
Es war sehr günstig, das war der günstigste Flug und wir hatten davor schon von Kolumbien gehört und hatten auch in Puerto Escondido gerade einen Kolumbianer kennengelernt, Juan. Das war einer der liebsten Menschen, die wir überhaupt kennengelernt haben. Der hat uns mit Suppe bekocht und wir haben am Ende, hat er uns ein Hemd geschenkt für Gera und für mich ein Armband und Gera hat ihm auch ein altes Oberteil oder so geschenkt. Und das war irgendwie richtig süß, so eine wundervolle Begegnung, der war komplett aus dem Herzen heraus und da hatten wir schon so einen Reiz, wow, wir glauben, Kolumbien ist echt ein tolles Land mit vielen Stigma, die wir halt durchbrechen möchten, weil man hört ja immer nur, Kolumbien ist so gefährlich, Narcos, Pablo Escobar, dies und das und ja, uns reizt es natürlich auch immer gerne, in diese Abenteuer zu gehen und Kolumbien ist ein gefährliches Land sozusagen und deswegen hatten wir da dann auch schon Lust, überhaupt nach Kolumbien zu fliegen. Und Gera hat dann den Flug gebucht?
Ja, da waren wir im Flugzeug, sind dann auch in Bogota gelandet, hat alles gut funktioniert. Leider hatten wir dort auch noch eine kleine Panne und zwar sind wir in Bogota angekommen und haben erstmal unser Gepäck verloren. Das war auch voller Scheiß und haben erst nach dem zweiten Tag, glaube ich, unser Gepäck bekommen. Dann war alles da, das war alles super. Und zur gleichen Zeit, wo wir schon in Bogota angekommen sind, kamen die ersten Meldungen aus China. Corona, Lockdown, Pandemie, irgendeine Seuche bricht aus. Und für uns war das damals so, wow, krass. Das ist ja wirklich so wie im Science-Fiction-Film oder so. Wie bei The Purge oder sowas, da dachten wir. Und auf der anderen Seite haben wir keine Meldungen so erhalten. Wir haben das nur so sporadisch mitbekommen, so von der Familie, über WhatsApp. Aber haben uns wirklich keine Gedanken gemacht, dass es uns trifft. Wir haben sogar die ganze Zeit nur gescherzt sozusagen und gesagt, ach, das ist alles nur in China, in Asien und in Europa. Wir sind hier in Südamerika sowas von sicher.
Ja, da dachten wir wirklich noch, wir sind so weit weg von allem und hier in Südamerika wird uns nichts passieren. Also wir sind echt so mit so einer Einstellung reingegangen. Covid gibt's nicht, es wird gar nichts bei uns geben und alles wird schon gut.
Genau, und dementsprechend haben wir dann auch Bogota haben wir eigentlich sehr gut geliebt. Wir haben da eigentlich so die Stadt angeschaut. Wir haben sofort verstanden, oh, wie sind die Leute drauf, waren in super netten Cafés.
Es gab richtig leckeren Kaffee. Wir haben Kaffeetouren gemacht, Städtetour. Und auch die Kolumbianer an sich waren richtig locker und leicht drauf. Also es hat uns direkt gefallen.
Genau, und was haben wir? Wir haben Bogota gemacht und dann haben wir Villa de Leyva gemacht. Das ist auch so ein kleines Dörflein, so ein Kolonialdorf. War auch richtig schön und da haben wir uns auch gefreut, boah, raus aus der Stadt. Wir hatten schon damals gefühlt, dass Städte nichts für uns sind. Beziehungsweise, wenn wir uns Städte besichtigen, auch immer noch, dann machen wir es ja relativ kurz und knapp, nehmen das Nötigste mit, aber uns zieht es wirklich ins Ländliche, in die Natur. und waren dann richtig froh, geil, jetzt geht's richtig los mit Kolumbien. Via de Leyva war der erste Geschmack und dann wollten wir schon losziehen. Und einen Tag vor der Weiterreise, wo wir nach San Gil gehen wollten, haben wir eine Schweizerin kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ja, auf jeden Fall war das eine Solo-Schweizerin, Solo-Backpackerin aus der Schweiz. Und die hat uns erzählt, ja, da ist ein kleines Dörflein, das ist voll der coole Secret-Spot. Der Name ist Guadalupe. Und Guadalupe ist eigentlich bekannt für die Las Grotas, heißen die noch. Mhm. Weißt du noch? Das sind solche Löcher in so einem Wasserfall und man kann dort mit Anlauf dran sliden und sich in die Löcher baden, wie solche Natural Pools.
So eine natürliche Wasserrutsche ist das,
genau, eigentlich. Genau, natürliche Wasserrutsche. Und das ist eigentlich, zu der Zeit war Guadalupe nur dafür bekannt. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, das klingt ja richtig cool, lass uns das mal machen.
Und wir hatten das gar nicht auf unserer Route irgendwie. Wir haben noch nie davon gehört, von diesem Ort Guadalupe, und haben dann einfach so untereinander entschieden, ja komm, lass uns doch morgen mal hinfahren mit dem Bus und schauen wir uns einfach mal an. Wir hatten nichts reserviert und einfach ganz planlos hingefahren mit dem Bus.
Genau.
Da mussten wir noch umsteigen.
Ja, wir mussten umsteigen in Oiba, das weiß ich auch noch. Und da musste man mit einem Four-Wheel-Drive, also einem Geländewagen, dann nochmal, das sind vielleicht auf der Karte nur, ich glaube, 10, 12 Kilometer. Wir mussten dann 45 Minuten bis fast eine Stunde nochmal da auf den, über Berge fahren.
Und im Four-Wheel-Drive.
Im Four-Wheel-Drive kam hinten drin, auf so einem Pickup sind wir hingekommen.
Die Aussicht war schon wunderschön, alles grün, ich weiß noch ganz genau. Wir waren das erste Mal, so sind wir irgendwo hingefahren, wo wir ein Gefühl hatten, wow, wir fahren gerade richtig ins Abseits. So.
Genau, da das war so nichts. Voll so, okay, wo sind wir jetzt gelandet? Ja. Und ich weiß noch ganz genau, da war noch so ein Sturm, so Regen, weißt du noch? Und dann, wenn wir da ankamen, dann haben die Wolken sich so langsam
gecleared.
Und die Sonne kam auf, der Sonnenuntergang fing langsam an.
Viele Vögel haben gezwitschert.
Und wir haben halt auch nichts vorher reserviert, keine Unterkunft reserviert. Wir haben halt auf Booking geschaut, okay, wo wollen wir landen? Und haben schon damals begonnen, immer nicht auf Booking und auf Airbnb zu reservieren, sondern meistens immer die Leute direkt anzurufen oder dann einfach spontan hinzugehen, weil wir wussten, okay, frei ist da auf jeden Fall. Und dann haben wir immer vor Ort verhandelt. Und wir kamen dann zum El Portal de Don Luis. Genau, so hieß der Ort. Also highly recommended, wenn ihr mal da landen solltet.
Mit unseren Backpacks.
Genau, sind wir da hingelaufen. Das war einfach so ein Bauernhof mit so einem Tor. Haben wir aufgemacht. Wir dachten so, hey, das kann doch nicht hier sein. Irgendwie war das komisch so ausgeschildert. Erst haben wir sogar falschen Ort gefunden. Weißt du, wir sind dann zu der Tante von Raphael angekommen, weil das auf Booking falsch ausgewiesen war. Jedenfalls sind wir dort angekommen und ich habe schon in der Ferne gesehen, so ein älterer Mann auf dem Stuhl.
Mit einem Hut,
mit einem Sombrero. Mit so einem, wie nennt sich das, so ein Cowboy-Hut. Saß da so und hat einfach gemütlich in den Sonnenuntergang geschaut. Also das war wirklich wie so in einer Geschichte, wie in so einem Film. Und wir kamen da an und wurden freundlich begrüßt. Und er dachte, wir haben uns irgendwie verlaufen oder so. Meinte, nee, wir wollten hier eine Unterkunft haben. Und er musste dann erstmal richtig heftig lachen. So, dass, hä, wie kommt ihr hin? Den Ort kennt keiner und ihr habt nicht mal reserviert. Und das war richtig witzig. Dann hat Raphael uns richtig schön in Empfang genommen, hat uns die Zimmer gezeigt.
Wir hatten einen wunderschönen Blick auf ein kleines Tal. Wir waren ganz allein, wir waren die einzigen Gäste dort und hatten direkt so ein Gefühl, wow, irgendwie
ist es magisch. Genau, das war richtig magisch. Das war so eine Finca, wo er Rinder gehalten hat. Das sind die Rinder, die geschlachtet werden, wo nachher das Black Angus Steak gemacht wird.
Ja, genau.
Das weiß ich halt noch. Und also war ein riesen Grundstück und wir hatten dann privates eigenes Zimmer, haben gesagt, wow, das ist richtig schön, haben uns da eingenistet, haben uns richtig gefreut, wurden schön in Empfang genommen und haben uns auch vorgenommen, okay, am nächsten Tag sind wir auch direkt hingegangen zu diesen Las Grotas, wo wir halt diesen Natural Pools haben. Und ja, aber danach, zwei Tage später, fing das Ganze dann sich auch nochmal ein bisschen an zu kippen, ne? Wie war das, Vika?
Ja, also erstmal war es ja wunderschön. Wir haben die Ausflüge gemacht, hatten richtig Spaß in diesen Wasserrutschen, haben coole Videos gemacht und war einfach so free flow. Aber teilweise hatten wir schon ein komisches Gefühl. Als wir durch das Dorf gelaufen sind, haben uns die Leute schon angeschaut. So ein
genau,
bisschen
auf Distanz angeschaut. Ja. Und dann haben wir damals schon gedacht so,
ist irgendwas falsch mit uns oder was ist falsch, hier los?
Irgendwie sowas. Und da haben wir so irgendwie das erste Mal wirklich so irgendwie komisch gefühlt. So, die Leute gucken irgendwie auf uns und so. Und dann haben wir es erstmal gar nicht gecheckt, bis wir dann am Abend erst, weil uns eine Frau, glaube ich, gefragt hat im Restaurant, ach, seid ihr, von wo kommt ihr eigentlich? Ja, von Deutschland. Und dann wurden wir das erstmal angesprochen, wo wir gegessen haben. mit Corona, ob wir da was wüssten.
Ja, weil es hieß ja, die Reisenden oder alle Traveler haben ein Risiko sozusagen,
genau,
fürs Land.
Nachdem wir eingereist sind, wo wir in Guadeloupe ankamen, gab es die neue Regelung, dass neue Einreisende 14 Tage in Quarantäne müssen. Aber genau, wir waren ja schon eine Woche vorher da.
Wir waren ja eine Woche vorher schon in Kolumbien, aber ja erst 2 Tage in Guadeloupe sozusagen.
Genau, und trotzdem hatte die ganzen Leute haben so ein bisschen Angst gehabt und haben halt uns komisch angeschaut.
Weil es ist ein kleines Dorf, jeder kennt jeden und man weiß halt sofort, okay, da kommt gerade jemand, der gehört nicht zu uns. Und genau, das Dorf möchte sich halt gerne schützen, das ist eine kleine Community. Und die sind dann halt auch eher ängstlich, sind ja auch fast alles so Bauern.
Alles Bauern eigentlich.
Ja.
Das ist alles nur Landwirtschaft dort.
Genau. Und ja, dadurch, dass wir halt als Reisende ein hohes Risiko mitgebracht haben für das Dorf und sogar auch für das Land Kolumbien, gab es halt einen Lockdown für uns.
Genau, Raphael hat eigentlich aus Sicherheitsmaßnahmen, genau, weil Raphael ist wirklich so eine Person, der mag alles korrekt haben. Und der hat uns richtig für uns bemüht und hat aber zugleich auch viele Anfragen bekommen vom Dorf. Ey, du hast da 2 Traveler bei dir untergekommen. Die sind die einzigen im ganzen Dorf. Wo kommen die her? Er hat viele Anfragen bekommen und viele Ängste kamen da auch hoch im ganzen Dorf so ein bisschen. Und dann hat Raphael gefragt, ja, ich weiß, ihr seid eine Woche hier in Kolumbien, aber es ist gerade ein bisschen trennstig, ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, die Polizei hat auch mit uns geredet, mit mir geredet und hat dann gefragt, ob wir hier 14 Tage in Quarantäne sein können.
Genau, also Raphael war unser Host, das war der Opa, dem die Farm gehörte, der hat dort alleine gelebt. Und er hatte uns gefragt, ob wir dann 2 Wochen in Quarantäne gehen können, um uns halt selbst zu schützen. Beziehungsweise eigentlich hat er uns gar nicht gefragt, sondern es war eher eine Aufforderung. So, ihr müsst jetzt 2 Wochen
in Quarantäne. Genau, wir hätten eigentlich theoretisch sagen können, nein,
wir wollen jetzt weg hier.
Aber dann dachten wir,
wo sollen wir hin? So, wir wissen auch nicht, wie es in St. Kiel aussieht. Oder dann wären wir wieder in einer Stadt und das wäre auch nicht cool gewesen. Und ja, das war natürlich erstmal so ein komisches Gefühl. Aber andererseits dachten wir, okay, wir wollen lieber hier bleiben, als in eine Stadt zu gehen und dort in irgendeinem Raum Quarantäne zu machen, in so einem kleinen Zimmerchen.
Ja.
Und hier hatten wir wenigstens die Farm, wir konnten hier rausgehen, halt auf dem Grundstück, was auch relativ groß war, spazieren gehen. Und dann haben wir natürlich eingewilligt und dachten so, 2 Wochen sind auch noch auszuhalten, dann machen wir die 2 Wochen Quarantäne, da sind wir safe und dann dürfen wir auch im Land wieder reisen. Und ja, so verging dann jeder Tag und wir hofften natürlich auf eine Lockerung und hatten ja diese 2 Wochen dann durchgemacht sozusagen, die Quarantäne durchgehalten, 2 Wochen nur dort auf der Finca gewesen.
Genau, in der Hoffnung, dass es nur vorübergehend ist. Und nochmal eine kleine Anmerkung, das ist halt eine riesen Finca gewesen. Wir konnten uns frei bewegen auf dem Grundstück. Also hinter der Finca, dann ging es ein Tal ein bisschen runter. Wir konnten ein bisschen spazieren. Aber wir durften das ganze Grundstück nicht verlassen.
Wir durften nicht einkaufen gehen.
Genau, wir hatten immer eine Einkaufsliste geschrieben an Raphael. Der hat dann, am Sonntag gab es immer den Markt, wo frisches Obst und Gemüse verkauft wurde. Und wir haben immer eine Einkaufsliste geschrieben und der hat für uns die Lebensmittel geholt, einmal die Woche.
Ja, wir waren dann 2 Wochen in der Quarantäne und der Lockdown wurde jedes Mal verlängert. Nachdem wir halt diese ersten 2 Wochen durchgemacht haben, hieß es dann, ja, ihr müsst nochmal 2 Wochen bleiben. Da waren wir schon so, oh mein Gott. Und so ging es dann alle 2 Wochen weiter und jedes Mal dachten wir, komm, es ist bald vorbei, wir haben es geschafft. Und dann ging das Ganze so 4 Monate, bis wir nicht selbst diese Entscheidung getroffen haben, wir fliegen aus dem Land raus. Das war teilweise ja gar nicht möglich, aus Kolumbien rauszufliegen. Es wurden alle Flüge eingestellt.
Es gab keinen Luftverkehr mehr. Und auch die Landgrenzen und die Luftgrenzen waren alle komplett gesperrt.
Also es war richtig krass. Wir haben in Facebook-Gruppen geschaut, um andere Traveler, um uns mit anderen Travelern zu connecten. Hatten auch noch ein paar Freunde in Mexiko und haben da auch gefragt, hey, wie ist es bei euch? In Mexiko war es zu der Zeit wirklich locker. Also da gab es gar keinen Lockdown.
Mhm.
Aber alle anderen Länder, Peru, Guatemala, Kolumbien, die waren alle sehr streng.
Ja, aber auch, muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen Freunden, die wir hatten, hatten wir schon einen ziemlich, ziemlich strengen Lockdown.
Genau, dadurch, dass wir bei dem Opa waren und er sozusagen die Verantwortung für uns übernehmen wollte, hat er uns ja nicht rausgelassen. Die anderen, die mussten dann halt wirklich beispielsweise in der Stadt dann in ihren Zimmern bleiben, aber durften wenigstens eine halbe Stunde am Tag nach draußen, um einzukaufen.
Genau.
Oder einmal die Woche wenigstens durften sie selbst raus und wir halt gar nicht. Wir durften das Grundstück absolut nicht verlassen für 4 ganze Monate. Also es war echt eine harte Nummer.
Genau, also da kam auch echt so oft mal so Hilflosigkeit so irgendwie hoch, so was sollen wir machen? Dann wirklich das erste Mal in unserem Leben, dass uns unsere Freiheit geraubt wurde, weil wir als Traveler ja, wirklich diesen, dieser Intention nachgehen. Ich meine, wir sind freie Vögel, wir erkunden die Welt, wir sehen die Landesgrenzen nicht, wir sind, die Welt gehört allen und uns. Also wir haben ja wirklich dieses Bewusstsein über die Jahre entwickelt, dass wir uns immer frei bewegen können und dieses Privileg auch haben. Und zum ersten Mal in unserem Leben wird es uns weggenommen und wir sind dann stuckt, so in einem Ort. Und ich muss ehrlich sagen, dass wir relativ gut damit umgegangen sind, weil natürlich hat man auch immer wieder, wenn wir auf der Reise sind, so viele solche Sachen erkundet. Und gerade dort vor Kolumbien in Mexiko haben wir richtig viele Aktivitäten gemacht und haben dann gemerkt, pff, das wird ein bisschen viel jetzt gerade. Und dann kam halt dieses Blessing, würde ich mal sagen, wo wir stuckt waren und dann dachten, okay, was können wir machen? Das Einzige, was können wir machen, ist die Dinge zu tun, die wir sonst immer aufgeschoben haben und uns nie dafür die Zeit genommen haben, auch mal wirklich umzusetzen. So war es für mich zumindest. Wie war es bei dir, Vika?
Ja, also wie ich mich gefühlt habe, war auf jeden Fall komisch. Ich hatte gemischte Gefühle. Ja, jeden Tag war eigentlich dieses Gefühl von Hoffnung da. Hoffnung, dass es vorbei wird, dass wir es schaffen. Und auch immer dieses Zählen schon im Hinterkopf. Hier, wir haben jetzt Tag 8 am Anfang noch so. Tag 3, dann Tag 14. Und auch dann diese Freude, so komm, wir haben es geschafft. Und dann wieder diese Nachricht, ihr müsst noch mal 2 Wochen. Und dann, das war echt so ein gemischtes Gefühl von Hoffnung und gleichzeitig auch Trauer und irgendwie auch diese Hilflosigkeit, diese Wut, dass wir von äußeren Einflüssen ja kontrolliert werden, dass wir keine Freiheit für uns selbst haben und nicht über unser Leben selbst bestimmen können. Das war zu der
Genau,
Zeit so.
dieses fremdbestimmte Gefühl.
Genau, das war so ganz komisch und hat so echt auf mir gelastet. Aber andererseits auch diese Hoffnung und dieses Gefühl, hey, wir schaffen das so. Egal, wo wir durchgehen, wir sind hier, wir sind zu zweit und das Universum ist auf unserer Seite. Wir
Ja, wir hatten immer
vertrauen.
offen gesagt, solange wir uns beide haben, ist alles gut.
Genau, das hat man richtig so gespürt. So, wir waren echt dankbar, uns beide zu haben und wir wussten so, wir gehen da durch. Wir sind hier zusammen und wir schaffen das. Und natürlich hatten wir auch ein Gefühl von Einsamkeit, weil wir einfach die einzigen Traveler waren. Wir waren die einzigen überhaupt auf diesem Grundstück. Es waren zu der Zeit keine anderen Gäste in.
Im gesamten Dorf gab es
Im
keine
gesamten
anderen.
Dorf gab es gar keine anderen Ausländer, sag ich mal so, also keine anderen Reisenden. Und wir waren so die einzigen dort und wir durften ja auch nicht das Grundstück verlassen. Deswegen hatten wir auch keine Kontakte. Also wir haben nur zu dem Opa Kontakt gehabt, zu Raphael und zu seinen Arbeitern, die mal einmal die Woche kamen, zweimal die Woche und uns dann begrüßt haben. Manchmal haben wir ein bisschen Smalltalk mit denen gehalten. Und ja, gleichzeitig hatten wir aber dieses Gefühl von innerer Ruhe, Frieden und Vertrauen, so, weil wir wussten, hey, alles wird gut, so, wir schaffen das. Egal wie schlimm es wird, wir haben uns und wir schaffen das. Und diese Angst und Unsicherheit hat uns aber auch teilweise so überwältigt. Sie ist auch manchmal so gestiegen, weil wir wirklich nicht wussten, wie lange alles dauern wird. Wir konnten keine Prognose in die Zukunft sagen. Wir wussten nicht, wie wird es aussehen mit unserer Reise. Wie sieht es überhaupt aus in Deutschland mit unserer Familie? Und natürlich machten sich auch unsere Eltern, Großeltern, unser Freundeskreis, unsere Familie machten sich alle große Sorgen um uns, weil die
Ich muss,
sahen nur,
genau,
ja.
ich muss auch noch mal erwähnen, diese Ängste, die du gerade erwähnt hast, diese Hoffnungslosigkeit und so. Ich habe das in Erinnerung, dass wir das nur in der Anfangszeit hatten. Aber sobald wir uns wirklich darauf eingelassen haben, auf diese, okay, jetzt ist die Zeit hier und dann wirklich Dinge etabliert haben, Routinen etabliert haben, was Neues gelernt haben, da ging es uns eigentlich eine Riesenzeit lang, die ersten, sage ich, 3 Monate eigentlich richtig gut.
Das stimmt, das war so, wir haben diesen Widerstand aufgegeben, so dagegen irgendwie anzukämpfen, weil wir wussten, hey, wir können eh nichts machen und wir haben das akzeptiert und dadurch, dass wir in die Akzeptanz gegangen sind, hatten wir echt ein Gefühl von Freiheit auch, weil wir uns entschieden haben, hey, das sind jetzt unsere Umstände, wir haben sie angenommen und wir machen das Beste
Genau,
draus.
das ist das Setting, lass uns das Beste draus
Genau,
machen.
das war auch ein echt schönes Gefühl,
Wir
weil
hatten dann teilweise gar nicht verstanden, unsere Eltern rufen uns an und
ja,
weinen und sagen, oh Mann, ihr armen
genau,
Kinder. Und wir
jedes
so, hä?
Mal.
Uns geht's richtig gut, wir sind am Tanzen, machen voll die geilen Sachen, machen voll die coolen Sachen, painten
Ja.
irgendwas oder sowas. Und das hat die auch richtig viel beruhigt, soll ich sagen. Ne? Die hatten sich.
Also meine Eltern, muss ich sagen, waren trotzdem immer besorgt und auch meine Großeltern extrem. Die haben uns angerufen und die haben uns dann ja auch gesehen. Wir haben total abgenommen, weil wir
Ja,
uns nur
verstehe
noch
ich bis heute
pflanzlich
nicht.
gelernt
Verstehe ich bis heute
haben.
nicht. Wir haben so geil
Wir
gegessen,
haben viel
kein Zucker, gar
gegessen,
nichts. Richtig viel gegessen,
aber halt
trotzdem habe ich abgenommen.
alles nur natürliche Lebensmittel, also wirklich hauptsächlich Gemüse und Obst und dann halt daraus gekocht mit irgendwie Linsen und Bohnen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, unsere Eltern haben sich sehr viele Sorgen gemacht und Das war dann auch ein komisches Gefühl, weil die natürlich diese Perspektive hatten, oh mein Gott, unsere Kinder sind gerade im gefährlichsten Land wahrscheinlich der Welt, in Kolumbien, auf einer Farm, irgendwo im Nirgendwo, und es herrscht gerade Covid und die kommen da nicht weg. So, unsere Kinder sind irgendwo gefangen und die kommen nicht weg. Mhm. Für die war das natürlich richtig schrecklich. Und für uns da drin zu sein, war eigentlich gar nicht so schlimm. Also wir waren eigentlich eher so, würde ich sagen, diese Stärkeren, die dann gesagt haben, hä, Mama, Papa, uns geht's voll gut, wirklich. Wir machen hier jeden Tag das, worauf wir Lust haben. Wir haben unsere eigene Routine entwickelt. Und es ist wunderschön. Hier, guck doch mal die Vögel. Hier haben wir dann immer so wieder gezeigt, hier diese Aussicht und so. Mhm. Also es war auch für uns in dem Moment echt nicht schlecht. Also ich habe noch viele Tage von uns in Erinnerung, wo es uns super ging. Also wir hatten echt eine geile Zeit, muss ich sagen.
Dafür, das schon, ja.
Für diese Umstände hatten wir eine richtig coole Zeit. Das war
ja, vielleicht tauchen wir mal direkt ein in den Punkt, was wir überhaupt mit der Zeit gemacht haben.
Genau, also
was hat die Zeit geil gemacht?
Ja, dadurch, dass wir halt diese Aufforderung hatten, nur an diesem Ort zu bleiben und nicht rausgehen zu dürfen, hatten wir dieses entspannte Gefühl und wir konnten uns erlauben, Dinge zu tun, die wir sonst immer aufgeschoben haben. Sonst gab es immer keine Zeit dafür oder irgendwas anderes zu tun.
Genau, Spanisch wurde dann zum Beispiel immer im Bus ein bisschen gelernt, mit, ja, Duolingo oder so.
Genau, aber nie richtig dafür Zeit genommen. Dadurch, ja, entstand überhaupt so eine richtige Transformation oder Veränderung, weil wir uns mehreren Sachen jeden Tag gewidmet haben. Ja, Gera, erzähl mal, was haben wir überhaupt die ganze Zeit auf einer Finca in Kolumbien gemacht?
Ja, also wir hatten zunächst einmal eigentlich mal eine richtig gute Routine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir mal und wieder richtig crazy Aktivitäten gemacht, auf die wir gleich eingehen. Aber fangen wir an mal mit der Routine. Wir hatten wirklich täglich morgens
um 6:30
Uhr sind wir aufgestanden, haben das erste Mal wirklich die Wim Hof Breathwork-Technik etabliert in unseren Alltag, haben sofort damit gestartet, danach anschließend eine Meditation, wo wir uns vorher halt nie damit, also ich persönlich nie damit befasst habe, Vika hat schon das vorher immer wieder mal gemacht. Für mich war es komplett neu. Wir hatten ein Dankbarkeitsjournal angefangen. Also haben jeden Tag,
was wir auch vorher noch nie gemacht hatten.
Genau, wir hatten, das war damals auch die Regel, die wir uns gesagt haben, morgens drei Dinge,
genau,
für die wir dankbar sind. Und abends haben wir drei Dinge, die Schönes passiert sind.
Genau,
sowas.
Drei schöne Dinge, die an dem Tag passiert sind.
Genau. Vika hat Yoga gemacht. Ich habe mich dem Stretching gewidmet, was ich immer aufgeschoben habe. Ich habe immer Calisthenics gemacht, Sport gemacht, aber nie die Zeit genommen, mich wirklich mal zu stretchen.
Wir haben halt Spanisch gelernt, dann haben wir unser Fasten gebrochen. Immer so gegen 11 Uhr haben wir dann gefrühstückt, die erste Mahlzeit gehabt. Nach dem Frühstück haben wir uns dann unserer inneren Arbeit gewidmet. Wir haben das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden komplett durchgearbeitet. Mit Gera jeden Tag zusammen. Ich hatte das schon mal 2018 begonnen, aber nie wirklich sich für die Zeit genommen, um das auch wirklich zu verinnerlichen. Und Gera hatte das erste Mal Kontakt und Berührungspunkte mit seinem inneren Kind.
Genau, da hatte ich viele Schattenseiten von mir und Situationen erkannt in meinem Leben, aus meiner Kindheit, wo ich dann gemerkt habe, wow, das könnte echt die Wurzel meiner Glaubenssätze sein. Und das war halt ein richtiger Shift in mir, wo ich dann die Achtsamkeit danach wirklich entwickelt habe, meine Aufmerksamkeit auf diese Dinge in meinem Alltag zu richten, wo ich dann vielleicht, wo bestimmte Ängste hochkommen, wo ich mich unwohl fühle, um wirklich zu schauen, okay, kommt das aus dieser Wurzel, kommt das aus, also wirklich mir versucht habe, diese Achtsamkeit, mit dieser Achtsamkeit da eine tiefere Einsicht in meine Psyche zu erhalten. Und ja, genau, was haben wir noch gemacht? Also ich habe nach einer Zeit, ich persönlich hatte das erste Mal Berührungspunkte mit meiner finanziellen Bildung. Mhm. Zuvor hatten wir immer, muss ich sagen, immer das gute Kenntnis darüber gehabt, okay, wie kann man gut Geld sparen? Genau. Wir haben ein richtig gutes Bewusstsein, wie man sich ein Taschengeld aufbaut, mit dem man reisen kann. Und ja, aber ich habe mir nie die Gedanken gemacht, okay, wie investiere ich Geld? Also das Thema Aktien, Investments.
Auch so auf die Zukunft gesehen.
Auf die Zukunft gesehen habe ich mir nie die Frage gestellt. Und dort war ich zum ersten Mal damit konfrontiert, weil wir nicht wussten, okay, die Reisekasse schrumpft. Wir wollen auf jeden Fall nach dem Lockdown weiterreisen. Was, wenn das jetzt noch länger dauert? Da kam halt, also durch diese Angst, dass, okay, wie lange bleiben wir jetzt hier, was machen wir und wie geht's weiter, habe ich mich beschäftigt, okay, wie sieht's aus mit Aktien, wie sieht's aus mit Krypto beispielsweise oder generell mit dem ganzen Finanzsystem. Zuvor hatte ich dann gar keine Kenntnisse darüber und habe mich ja wirklich darüber informiert, wie diese ganzen Systeme aufgebaut sind. Und habe zum ersten Mal mir ein Aktienportfolio eröffnet, habe dann das erste Mal eine Tesla-Aktie gekauft. Ich weiß so ganz genau, ich hatte 15 Euro Profit, habe es verkauft und dachte ich, boah, geil, wenn ich das jetzt jeden Tag machen könnte, dann könnten wir hier umsonst leben. Da war ich noch voll naiv.
Zu der klein Zeit. Gedacht auch irgendwie.
Ja, irgendwie voll klein gedacht. Ja, auf jeden Fall dann über den Aktienhandel, würde ich mal sagen. Das war nicht mal richtig Handel, das war einfach eher eine Spielerei, aber so fängt man halt an. Kam ich dann halt auf das Thema Krypto und Bitcoin und dieses Thema begleitet mich halt bis heute und ist ein fester Bestandteil meiner Interessen.
Thank God.
Genau, und das hat mir halt auch wirklich die Tür eröffnet, wow, groß zu denken und zu verstehen, es gibt so viele Möglichkeiten, sich online ein Einkommen zu generieren oder dass man sein Geld wirklich dann investieren kann und es nicht einfach nur liegen lässt.
Also überhaupt eine ganz andere Perspektive auf das Thema Geld.
Genau, weil zuvor hatten wir immer dieses Mindset gehabt, okay, wir sind zu Hause, wir arbeiten, wir sparen und dann gehen wir auf Reise und wir wissen nicht wie lange und wenn wir dann Geld brauchen, gehen wir zurück und arbeiten wieder. So war das vorher das Mindset. Wir hatten auch vorher auch so Gedanken gehabt, auch vielleicht irgendwie Volunteering zu machen oder sowas.
Oder irgendwie vielleicht online vielleicht auch so was, irgendwann mal auch online was zu machen.
Genau, damit und zu der Zeit hatten wir dann auch verschiedene solche Gratiskurse mitgemacht, wie man beispielsweise sich ein Online-Einkommen aufbaut und so weiter. Also das waren wirklich die ersten Berührungspunkte mit dieser Thematik, wo wir die halt nie in Betracht gezogen haben. Und auf einmal kamen dann immer solche Informationen hoch, wir haben die wahrgenommen. Und auch an solchen Kursen, die kostenlos waren, immer wieder teilgenommen und auf diesem Gebiet weitergebildet.
Vor allem Gera hat sich halt wirklich sehr, sehr, sehr intensiv jeden Tag mit Krypto beschäftigt. Und das ging dann auch nicht nur den Lockdown über so, sondern auch wirklich die nächsten 2 Jahre kontinuierlich. Jeden Tag hat Gera sich da weitergebildet. Und da muss ich auch echt ein großes Lob aussprechen, weil er sich keine Kurse oder irgendwas gekauft hat, sondern wirklich alles auf eigene Faust selbst beigebracht hat. Und er hatte wirklich so ein Feuer in den Augen und irgendwie hat ihn das komplett gepackt und gar nicht so darum, oh, wir brauchen jetzt Geld, ich möchte jetzt Geld machen, sondern eher dieses, wow, dieses System ist so cool, ich bin so neugierig, was gibt's da, was gibt's für Möglichkeiten, wie
kann ich das machen? Genau, eigentlich muss ich sagen, ich war echt so excited eigentlich mit diesem, wow, da gibt's ja so viel mehr, was man machen
kann.
Genau,
das war eher so diese Intention.
Excitement, ja, ich hatte nicht das Gefühl, boah, geil, ich werde jetzt quick rich oder so. Das hatte ich, glaube ich, nicht. Nee, da wirklich dieses Wissen, diese persönliche Ausdehnung in dem Bereich, wo ich halt vorher mir keine Gedanken gemacht habe.
Ich glaube, das war auch der Grund, warum du überhaupt so lange kontinuierlich daran weitergemacht hast, weil du auch wirklich so eine langfristige Intention dahinter hattest, so wow, es gibt noch andere Möglichkeiten und wir können uns davon noch unsere Zukunft auch noch mit aufbauen. Und ja, das war auf jeden Fall sehr schön mitzusehen und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass Gera sich dem gewidmet hat. Und ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben richtig viel vegan, clean, basic gekocht. Also wir hatten echt Standard-Lebensmittel. Jeden Tag gab es entweder Kartoffeln, Süßkartoffeln, Möhren, reichlich Gemüse, Brokkoli, alles Mögliche. Oatmeal hatten wir zum Frühstück mit Bananen. Es gab mir nicht mal was Süßes, keine Schokolade oder so.
Genau, keine Süßigkeit. Wir haben mal wirklich überwiegend nur clean gegessen eigentlich.
Es war echt richtig heftig. Also so clean haben wir noch nie gegessen. Und
kein Zucker.
Komplett vegan, auch so für Gera komplett was Neues, weil er erst seit 2 Monaten da
vegan war.
Ja, vegan geworden ist. Ja, dann haben wir abends halt nochmal reflektiert, das Journal wieder gehabt.
Und relativ früh schlafen gegangen,
ja, genau. Ja, es wurde auch schon um 18 Uhr dunkel und somit waren wir schon um 19 Uhr im Bett, haben dann noch immer ein, zwei Folgen Narcos geschaut zu der Zeit und sind dann schlafen gegangen. Das war so unser Tagesablauf.
Genau.
Aber natürlich haben wir auch noch andere coole Sachen gemacht.
Mhm. Ja, also eins der Dinge, wo ich dann denke, wow, das war richtig krass. Ich glaube, das war eins der ersten Aktivitäten, wo ich denke, das ist wirklich was Spezielles, das war.
Schon direkt die erste Woche war das, glaube ich.
Erste oder zweite Woche. Auf jeden Fall hat Raphael gesagt, komm her, wir laden euch ein, ihr müsst uns helfen. Wir so, ja, okay, kein Problem. Wir hatten gar nicht gewusst, was die meinen.
Hatten wir auch so gesagt, ja, wir können gerne irgendwie freiwillig helfen, ein bisschen volunteeren und so.
Ja.
Und haben uns so also gefreut, mal eine Aufgabe zu haben.
Ja, und dann gehen wir aufs Feld nebenan. Und da sind mehrere Männer, die Kühe zusammenbinden und auf den Boden legen. Und auf jeden Fall wurden die kastriert. Und das war für mich so, boah, krass. Habe ich das erste Mal gesehen, wie Kühe auch so Angst hatten. Weggelaufen sind. Die wurden halt gefesselt und wurden halt denen die Eier abgeschnitten.
Ich glaube, die wurden noch so ein bisschen betäubt. Die waren da so schläfrig, dass die sich hingelegt hatten.
Ja, genau.
Aber es war trotzdem krass anzusehen, weil die sich so dagegen gewehrt haben. Und die Männer haben da irgendwie 6, 7 Männer an einer Kuh gezogen, haben die richtig so auf den Boden gelegt. Und ja, das war irgendwie heftig.
Ja, und dann zur Feier des Tages haben die eine Barbecue gemacht und haben die Hoden, Stierhoden, halt gegrillt. Und das war die einzige Exception, wo ich Fleisch gegessen habe.
Ja, hattest Zeit. Du nicht sogar noch die Hoden abgeschnitten? Ich glaube,
die Hoden habe ich nicht abgeschnitten. Die wollten, dass ich Hoden abschneide.
Die haben gerne die Schere in die Hand gedrückt.
Ja, ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht bringen. Stattdessen war ich einfach nur der Hodenträger. Das war ich. Ich habe einfach nur
die Eier in der Schale
getragen. Das war schon schlimm genug. Ja, und dann waren wir, das war so ein Gefühl, und da wollte man nicht sagen, nee, machen wir nicht weiter. Weißt du noch, da hatte ich so ein unangenehmes Gefühl, eigentlich wollte ich das nicht machen, weil es mir leid hat, aber auf der anderen Seite dachte ich, okay, vielleicht ist es einfach eine wertvolle Erfahrung, auch für mich, weil ich kann es eh nicht verändern, ich kann nicht sagen, macht nicht weiter. Und am Abend haben die dann die Hoden gegrillt.
Vor allem, das sind ja auch ärmere Leute, also die haben ja nicht solche Sternverhältnisse wie wir, dass die alles an Lebensmitteln haben, und für die ist das richtig so ein Reichtum, wenn man Fleisch, frisches Fleisch gerade zu essen hat. Und wenn wir dann halt Nein sagen, ist das auch eher unhöflich und so ein bisschen respektlos. Aber trotzdem wollten wir das natürlich nicht essen. Und ja, Gera, also der Opa, der war auch so ein lustiger, humorvoller Mann, und der hat uns die dann natürlich auf den Teller
gelegt. Ja, er hat den Teller gemacht und dann so heimlich die Hodenstücke drauf gemacht bei Vika. Vika hat es natürlich gecheckt, meinte, nee, ich esse das nicht. Und er musste sich dann kaputt lachen.
Ja.
Weißt du, aber ich habe dann wirklich aus Respekt und einfach nur gedacht, okay, vielleicht muss ich es probieren, habe dann ein Stückchen von den Hoden probiert.
Genau.
Und weil das bei denen wirklich so eine Delikatesse ist. Und
ich war da ja auch schon 2 Jahre vegan, und Gera hatte ja erst angefangen, deswegen war es für dich, glaube ich, noch so ein bisschen lockerer.
Ja, genau. Und ich muss zu der Zeit sagen, damals war es echt nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Es war richtig zart. Ich meine, wenn ich das heute aus meinem jetzigen Bewusstsein sage, kann ich das nicht sagen, oh, das war voll geil, weil ich halt jetzt schon seit der Zeit eigentlich kein Fleisch mehr esse. Und aber zu der Zeit, weiß ich, kann ich mich noch erinnern, das war eigentlich nicht schlecht gewesen.
Ja, also
doch. Moment, mein Kater.
Ja, kurze Pause.
Neben diesen Grillparty da mit den Hoden gab es auch immer wieder mal solche Feiern dort, wo wir immer wieder herzlich eingeladen wurden von Raphael. Ich kann mich noch erinnern, der Geburtstag von ihm, weißt du noch, wo die den Bürgermeister vom Stadtteil kam. Und da haben wir das erste Mal so gesehen, wo das könnten echt Narcos sein. Weißt du, wo wir das gedacht haben? Wir haben
jetzt derzeit auch Narcos geschaut. Und
dann kamen die an mit fetten Land Rover, richtig fetten Geländewagen, die kommen ja eigentlich da aus den ärmeren Gegend.
Mit Cowboyhüten.
Cowboyhüten, Cowboystiefeln, dicken Goldketten, dicken Sonnenbrillen. So offene
Hemden.
Offene weiße Hemden mit Brusthaaren.
Boah.
Und auch Raphael wurde so ganz anders. Der wurde dann so, weißt du noch, der wurde dann so, oh, Respekt. Richtig viel Respekt. Und die sind ja richtig traditionell dort. Also traditionell katholisch, religiös. Und das sind wirklich konservative Menschen, die dort leben.
Und man muss auch noch sagen, unser Opa, beziehungsweise der Farmer, das war auch. Gera meinte immer noch, das ist einer der gut aussehendsten Bauern, die ich je gesehen habe. Also es sind nicht irgendwie so Bauern, die, wie wir uns die vorstellen, irgendwie mit Gummistiefeln und Blaumann, sondern richtig schick, jeden Tag ein neues Hemd.
Gebügelt, weiß.
Schön in der Hose drin, mit Gürtel, Sombrero, und richtig schick einfach sah er immer
aus. Ja, und richtig
edler Mann.
Und ordentlich.
Ordentlich. Der hat jeden Tag geputzt und
war alles richtig schön sauber. Jedenfalls sind die Menschen dann angekommen, seine Freunde, und wir wurden eingeladen zum Essen. Und die haben die ganze Zeit Witze gemacht und dies und das, und das waren alles nur Männer.
Und richtig so eine maskuline Macho-Energie.
Richtige Macho-Energie. Und die hatten richtig so Hierarchien da drin.
Ja.
Die haben zum Beispiel gesagt, wo die am Tisch saßen, meinte Raphael, hier, ihr beiden, ihr sitzt genau neben mir. Genau. Und dann zum Beispiel der kleine Neffe von Raphael, der ist so ein kleiner Arbeiter gewesen, der mir geholfen hat, der musste zum Beispiel servieren. Und die haben zum Beispiel ein Glas Limonade ausgetrunken und haben dann einfach nur mit dem Glas hochgehalten.
Und dann mussten das die Jüngeren.
Und dann haben die Andres gerufen, und dann hat er geholfen und den so eingeschenkt, frische Limonade. Und wir haben uns richtig unwohl gefühlt irgendwie so. Wir haben das zwar halt wertgeschätzt, dass die uns da integriert haben, aber trotzdem war das für uns so komplett fremd, diese Hierarchien und diese...
Halt innerhalb der Familie auch, das war so komisch, das zu sehen.
Genau, das war so, Ja, ganz neu für uns. Und wir hatten dann wirklich so die ganzen, oh Mann, sind das vielleicht Narcos? Und irgendwie sind die auch so reich und irgendwie so prollig. Sind auf
einer Finca, wo haufenweise, kiloweise irgendwie Kokain versteckt wird oder was? Also
das war auf jeden Fall richtig ungewohnt für uns.
Ja.
Und
auch interessant zu sehen.
Auch interessant, diese Erfahrung zu sehen, um wirklich mal in so einem Setting mal da zu sein. Und das mal wirklich zu spüren, wie es sich anfühlt eigentlich, ja, so dabei, live dabei zu sein und das wirklich so ernst zu nehmen. Du kannst da auch nicht einen Witz drüber machen. Du musst es auch, wir mussten uns dann wirklich auch so wirklich in diese Rolle einfühlen, genau.
Und ja, so hatten wir halt viele Feiern. Das klingt auch komisch. Wir waren eigentlich im Lockdown, aber innerhalb,
Des Lockdowns waren immer wieder mal kleine Feiern.
Wir durften aber nicht die Finca verlassen, so, was natürlich dann auch für uns komisch war, so. Und es kamen aber immer wieder Leute, was uns natürlich dann auch gut tat, so mal Kontakt mit anderen Menschen zu haben und alles halt auch Spanisch zu besprechen, zu lachen. Es kamen auch welche mit Pferden, wir durften dann auf den Pferden reiten. Was haben wir noch gemacht?
Dann gegen Mitte oder so war das so, dass wir einfach mal spontan, kam dann Raphael mit einem Teller um uns Eck und hat uns einfach mal Pilze gepflückt. Und meinte, ja, hier, probiert mal die Pilze. Und dann mit so einem Lächeln. Und dann habe ich schon direkt gecheckt, sind das vielleicht Psychedelics, sind das psychedelische Pilze? Habe ich ihn direkt gefragt, aha, da sind doch hier welche, das. Und dann musste er auch voll lachen. Also er wollte wirklich uns diese Pilze geben, dass wir die probieren. Und dann dachte ich, oha, krass, wo hat er die denn her? Und dann habe ich ihn halt gefragt. Und haben die mal als Jugendliche und früher mal genommen, einfach mal so zum Spaß sozusagen.
Und Gerard hatte natürlich die Pilze schon direkt am ersten Tag entdeckt. Die waren direkt vor unserer Haustür, sind genau, die gewachsen. Genau,
die waren direkt in der Kuhscheiße drin, ne?
Und Gerard schon so, Vika, ich sehe da ein paar Pilze.
Ja, ich habe sofort gedacht, da sind doch locker psychedelische Pilze. Aber zu der Zeit habe ich mich auch voll wenig damit beschäftigt. Und hat auch relativ wenig Erfahrung damit vorher gehabt. Aber dann, als Raphael uns das sozusagen gezeigt hat, dann war ich so, wow, das sind ja wirklich welche. Und
wir hatten auch sehr viel Vertrauen zu dem Opa, weil er sich halt immer um unsere höchste Sicherheit gesorgt hat.
Genau.
So, wir haben ihm komplett vertraut.
Mhm.
Und dadurch, dass er uns das sozusagen gegeben hat, dann haben wir auch mal damit gekocht an einem Morgen.
Genau, wir haben es einfach mal gedacht, okay, lass mal einfach probieren mal kochen, haben wir probiert mal. Und haben direkt gespürt, oh, irgendwie wird es irgendwie ein bisschen leicht ums Herz.
Wir haben dann auch aufgehört zu essen, weil das dann schon zu krass war.
Ein riesen Respekt und auch teilweise Angst, uns wirklich dieser Sache zu widmen. Aber haben dann wirklich nach einer Zeit welche auf eigene Faust solche Pilze gefunden, haben die dann in so eine Limonade reingemacht, in relativ kleiner Dosis. Und haben da auch wirklich die erste tiefgründigere Pilzerfahrung gemacht, weißt du noch?
Es war auch ein richtig cooles Setting, weil wir einfach alleine auf der Farm waren, umgeben von wunderschöner Natur. Also die Vögel haben immer gezwitschert und grüne, pure Aussicht auf bergige Landschaften, wunderschöne Bäume. Und ja, das hat irgendwie uns komplett mit der Natur verbunden. Das war ein richtig schönes Gefühl und auch diese Zeit hat uns einfach so intensiv geprägt mit den Pilztrips, die wir dann auch immer in kleinen Rahmen dann manchmal gemacht haben.
Und haben das auch immer tief kombiniert mit unserer Aufarbeitung mit das Kind in dir muss Heimat finden.
Ja.
Und haben da immer wieder noch neue Verknüpfungen in unserem Schattenkind oder in unseren Traumas gefunden, wo wir dachten, wow, richtig so augenöffnete Momente hatten wir gehabt in solchen Zeiten, die uns dann wirklich dann noch anschließend immer mehr diesen Kraft gegeben haben, dass, wow, die Zeit hier, die wir jetzt hier verbringen, ist so wertvoll und wir machen wirklich das Allerbeste aus dieser Zeit, aus diesem Lockdown. Das waren wirklich so Momente, wo wir uns wirklich auch stolz auf uns waren.
Und lustigerweise haben wir auch, obwohl wir ja nicht von der Finca weggehen konnten, sind zu uns Menschen gekommen. Also wir haben zum Beispiel Pablo, unseren besten Freund aus Kolumbien sozusagen, kennengelernt. Der kam einfach eines Tages auf unsere Finca, voll fragend, hat nach Raphael gefragt, der war aber nicht da. Und wir so, nee, der ist nicht da, wir sind jetzt aber hier. Und er so, oh wow, und hat sofort mit uns gelacht, geredet. Und irgendwie hat er gespürt, dass wir offen sind für was anderes. Und hat gesagt, dass er Kunst macht und kreative Arbeit und dass er uns das gerne zeigen möchte. Dann kam er so nach 10 Minuten wieder, hat dann seine Kunstwerke geholt, uns die gezeigt.
Er ist wirklich so in dieser abstrakten Kunstwelt und
genau, auch mit Ton arbeitet er, glaube ich.
Mit Ton und mit Holz schnitzt er auch.
Und ja, der fand uns halt richtig cool, weil er sonst weniger gleichgesinnte Leute hat, die auch irgendwie offen sind für Kreatives, für Spirituelles. Und wir haben dann schon direkt über El Espiritu und El Universo und so geredet. Und das war einfach richtig cool, dann mit einer anderen Person, die halt gar nicht diesem Standard von Guadalupe entsprach, sondern er tanzte komplett aus der Reihe. Er hat sich nicht um sein Äußeres gekümmert. Also der hatte immer irgendwelche zerfratzten Hosen an.
Lustige Frisur.
Lustige Frisur mit langen Haaren hinten, Zopf selbst gemacht. Und ja, er war wirklich so eine Besonderheit. Und er hat einfach immer richtig laut gelacht.
Ja, also richtig gelacht. Du weißt doch, ich weiß nicht, war das dieses Mal oder beim letzten Mal, wo er einfach mal ein Fisch kam. Der Fisch. Und dann einfach mal immer Panela auch geholt.
Ja, das ist dieser Zucker, Rohrzucker aus Kolumbien, der auch relativ gesund ist, weil das noch kein Industriezucker ist. Und hat uns dann mal gezeigt, wie man den zu Karamell verarbeitet. Also wir haben auch echt viel von ihm gelernt. Wir haben mit ihm Cornchips oder was haben wir noch mit ihm frittiert? Ah, Bananachips hat er uns gezeigt, wie man die frittiert.
Ja.
Wir haben zusammen gemalt. Also das war auch richtig cool, weil wir selbst nicht rausgehen konnten und jemanden halt treffen konnten und Pablo ist sozusagen zu uns gekommen. Und dann kam er auch jeden Tag und hat uns bestimmte Sachen auf den Zettel geschrieben, hat uns etwas über unsere Zukunft erzählt. Er konnte sich halt mit höheren Dingen verbinden und so. Das war echt lustig und wir waren sehr dankbar für ihn und hatten immer Spaß.
Einen Ausflug zu einer anderen Finca haben wir auch noch gemacht. Und dort war es auch wirklich magisch. Da waren wir auf so einer Finca abseits im Dschungel und da waren verschiedene Bäume, waren Mandarinen, Mangos, Guavas,
eigene Kaffeeplantage, Kakao. Wir haben da eine Familie kennengelernt. Da war ein Mann mit seinem Sohn. Das war der Onkel von unserem Freund Esper. Der war auch so alt wie wir. Und das war so unser einziger Freund in unserem Alter. Der hat uns ein bisschen rumgeführt zu der Plantage von seinem Onkel.
Mhm.
Und das war auch richtig krass zu sehen. Die haben abseits von der Stadt gelebt, in einem kleinen Holzhäuschen. Nur der Sohn und die Mutter, weil die Mama die, glaube ich, verlassen hat. Nur der Sohn und der Vater, weil die Mama die verlassen hatte. Und der Junge war einfach 12 Jahre, sah aus wie Mowgli.
Genau, der war der voll der Mowgli.
Der hatte eine riesen Machete immer dabei, hat damit seine Stifte angespitzt. Also der hat auch wirklich Hausaufgaben gemacht.
Ja.
Konnte wunderschön zeichnen und ist dann mit uns rausgegangen. Also ja, kommt, ich zeige euch noch was.
Ich zeige euch mal die Gegend.
Ja, und Gera meinte noch so, bestimmt gibt es hier doch keine Kokosnüsse, oder? Weil wir hatten uns so nach Kokosnüssen gesehen, weil wir die natürlich immer in Mexiko und so am Strand hatten. Und wir waren da mitten in den Bergen und da wachsen ja keine Kokosnüsse. Ja,
ich glaube, wir waren auf 1300 Meter oder so.
Ja, und Gera so, es gibt hier doch keine Kokosnüsse, oder? Und der Junge, doch, ich zeig dir welche. Und dann sind wir mit ihm eine halbe Stunde gelaufen. Und er hat uns immer wieder den Weg mit der Machete frei gemacht, hat die mal nach oben auf die Bäume geworfen, hat uns Äpfel, Guavas, verschiedene Früchte geholt, hat uns gezeigt, welche Pflanze was ist. Und dann hat er uns tatsächlich einen Kokosnussbaum und einen riesen Mangobaum gezeigt.
Ja.
Und wir haben dann mit ihm alles gepflückt, was ging.
Und haben dann für die Familie verschiedene Früchte mitgebracht, das mit denen geteilt. Wir haben alle zusammen auf dem Feuer gekocht bei denen im Haus.
Stimmt.
Und
die waren richtig gastfreundlich, die hatten nichts, aber haben uns alles
geteilt. Die waren einfach so froh, mit uns die Zeit zu verbringen und die waren wirklich alle so in the present moment. Und das war wirklich so, die haben gegessen, dann haben die auf der Hängematte ein bisschen Radio angehabt, haben alle ein bisschen geschlafen und dann sind wir dann abends zurückgegangen und das war mega geil. Wir haben uns wirklich einleben können in dieses Dorf, wie die Menschen dort leben. Also wir hatten wirklich so eine wirklich tiefe Local Experience gehabt.
Wir wurden auch wirklich integriert. Wir waren wie Familienmitglieder. Das war auch richtig schön. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für diese Erfahrung. Ein Tag, das war auch wieder was ein bisschen Komisches. Wir waren ja im Landkreis Santander, heißt das in Kolumbien.
Mhm.
Und dort gibt es Riesenameisen, Hormigas. Und die wurden eines Tages zu uns auf die Finca gebracht. Auch wieder mit 4, 5 Männern sind die gekommen, mit Kolumbianern, und haben dann gesagt, hier, wir frittieren heute die Ameisen in unserer Küche. Wir so, okay. Und es hat so gestunken.
Mhm.
Und ich wollte die natürlich auf keinen Fall probieren. Aber der Opa hat es dann natürlich nicht durchgehen lassen und hat uns dann damit auch gefüttert. Und wir müssen sagen, die waren wirklich lecker. Das hat geschmeckt wie irgendwie geröstete Erdnüsse.
Ja, das war auf jeden Fall schon mal Spezielles. Die
haben richtig geknackt.
Die essen diese gerösteten, das sind die Königs, diese Ameisen, die Königin von dieser Ameisentruppe.
Genau.
Wie nennt sich das? keine Ahnung, die Königin der Ameisen. Auf jeden Fall die extra groß ist. Ameisenkönigin, genau. Nur die wurden gesammelt, die großen.
Ah, stimmt.
So, ja. Deswegen waren ja auch Schweine teuer.
Ja, die waren sehr teuer und auf jeden Fall durften wir das mitprobieren. Das war auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis. Ja, ansonsten haben wir einfach in der Natur gechillt. Wir sind jeden Tag ein bisschen draußen spazieren gewesen, haben auch teilweise Blätter von Guavas
gesammelt
und daraus Tees gemacht.
Wir wurden auf jeden Fall sehr kreativ, haben Bäume analysiert, haben versucht, verschiedene Tees zu kochen.
Ich habe auch einfach mal angefangen, selbst für mich zu tanzen. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. So, man hatte einfach Zeit für Dinge, die man sonst nicht hat.
Ja.
Gelesen.
Auf jeden Fall auch viel, auch die Dinge, die wir sonst gemacht haben, einfach auch viel mehr in der Tiefe gemacht.
Genau.
Also viel besseres Bewusstsein für mich entwickelt beim Handstand, bei bestimmten Calisthenics-Übungen. Also das war auch auf jeden Fall ein riesen Fortschritt,
ja,
muss ich sagen.
Okay, Gera, jetzt haben wir viel geredet, was wir gemacht haben. Was war denn das heftigste Ereignis oder die heftigsten Ereignisse für dich von diesem Lockdown?
Ich muss sagen, wahrscheinlich dieser Punkt, erstmal zu akzeptieren, wow, mir wurde jetzt die Freiheit genommen, ich bin jetzt hier und ich muss mich darauf einlassen, ansonsten werde ich leiden. Mhm. Weil du sonst immer nur diesen Circle hast, also diese Spur im Kopf hast, oh Mann, ich bin jetzt hier, ich will aber weiter reisen, wie ist das, was ist das? Dass du diesen Radiosender abschaltest. Das war halt eines der heftigsten Ereignisse. Und nachdem ich das umgeschaltet habe, wie es dann einfach komplett gelassen nach vorne ging und ich dann mich wirklich in verschiedenen Lebensbereichen weiterentwickelt habe. Und so aktivitätenmäßig muss ich echt sagen, diese Finca, wo wir waren, da habe ich es richtig gefühlt, wirklich so mit diesem Jungen da, Mogli, das ist einfach schon immer mein Kindheitswunsch, so draußen in der Natur mit der Machete und wirklich so weit in der Natur, abseits von der Zivilisation, so, das war wirklich eins meiner Kindheitsträume, die so wahr geworden sind. Mhm. Wir wurden zwar geleitet von dem kleinen Jungen, von dem, ich habe vergessen, wie der hieß, nennen wir den Mowgli. Und ich muss sagen, das und wahrscheinlich dann auch noch, dass diese Zeit, wo wir mit den Kühen die kastriert haben und wir haben die Kühe dann auch am anderen Abend mal neue Kühe rübergebracht auf eine andere Finca und die gebrandmarkt da geholfen. Und jedes Mal zu sehen, wie die Tiere dran leiden, dass die wirklich Angst haben und wo die kleinen Kälber von den Müttern weggenommen wurden
und die geweint haben.
Und du gesehen hast, wow, die Tiere haben Angst, die haben gerade Gefühle, die da ausgelöst werden.
Also wirklich auch Tränen aus den Augen.
Wirklich Tränen aus den Augen gehabt, das hat mir wirklich nochmal gezeigt, wow. Weil ich ja da angefangen habe, auf meinen Fleischkonsum zu verzichten. Und angefangen habe ich ja aus gesundheitlichen, persönlichen Gründen. Und dort habe ich das erste Mal dieses ethische Bewusstsein gefühlt, wow, Tiere haben auch Gefühle. Und mir wirklich gedacht, wow, ich möchte kein Tier mehr essen. Und das war eine richtig schöne Erkenntnis danach. Und ich glaube auch, das haben wir vergessen zu sagen, einmal bei einer Meditation in unserem Zimmer haben wir meditiert und dann haben uns langsam die Augen geöffnet, wieder zu uns gekommen und sehen eine fette, also das ist nicht fette, aber relativ große Korallenschlange, eine Coral Snake, die ist hochgiftig in unserem Zimmer links neben uns. Und es war so richtig, boah, wir haben voll Angst bekommen. Und ich habe diese Schlange, den Tag davor, weißt du, habe ich die im Flur gesehen. Da habe ich dich doch verarscht. Da meinte ich, ja, Vika, guck mal, was da ist. Und dann bist du hingekommen und du hast richtig Angst bekommen in dem Flur, da die Schlange. Und dann ist diese Schlange ins Nachbarzimmer reingegangen. Und da habe ich noch gesagt, boah, die wird da ja nicht die Nacht da verbringen, die geht locker raus. Wir haben eh keinen Schlüssel. Und dann waren die auf jeden Fall die Nacht oder den Morgen dann bei uns in unserem Zimmer.
Und auch eine Nacht haben wir geschlafen und wir hören auf einmal so Fußstapfen auf dem Flur.
Ja, als würde ein Astronaut auf einem Fliesen laufen. Ja,
wir dachten so, wer ist denn jetzt hier bei uns mitten in der Nacht? Wir waren ja immer allein auf der Finca geschlafen. Der Opa hat immer in der Stadt geschlafen und wir waren so abgelegen auf der Finca, auf der Farm alleine. Und dann haben wir ganz leise die Tür geöffnet und auf einmal war da einfach nur dieser riesen Kuhpo vor unserer Haustür.
Das war eine riesen Kuh. Also,
diese Kuh hat sich einfach genau vor unsere Haustür gelegt, wie eine Katze. Als hätte sie uns irgendwie gespürt, hat sie sich vor uns gelegt.
Und das waren Tage nach dieser Kastration und sowas, wo wir dann wirklich gespürt haben, wow. Und wir haben auch teilweise, wo wir die Kühe gesehen haben, immer mit denen geredet und gesagt, hey, na. Und wirklich das erste Mal eine Beziehung zu einer Kuh und zu einem Rind aufgebaut, wo ich vorher dachte, ja, Rinder und Kühe sind Kühe. Ich habe die nie wirklich als wirklich lebende Wesen wahrgenommen. Mhm. Und wir hatten dann wirklich teilweise so nette Worte zu denen gesagt. Und als ob diese Kühe auch gespürt haben, wow, von denen kriegen wir Liebe oder
ja,
so.
Ja, das war echt richtig schön. Also es gab auch gar keine Katzen oder Hunde auf der Farm. Und ich glaube, dadurch, dass wir dann mit den Kühen halt waren, haben wir dann auch eine Verbindung mit denen aufgebaut.
Ja.
Ja, das war wirklich, schön und aber irgendwie auch ein crazy Moment. Und wir konnten nicht aus der Haustür raus, weil die Kuh einfach vor unserer Tür lag. Mhm. Und mussten die dann ja auch raus jagen, so ein bisschen.
Und wie war es denn für dich? Was war bei dir das heftigste Ereignis?
Also das heftigste Ereignis war, glaube ich, für mich dieser Abschied, als wir dann entschieden haben, wir gehen jetzt endgültig nach 4 Monaten. Wir haben das selbst in die Hand genommen. Wir haben uns für ein Humanitarian Flight entschieden, der dann nach Amsterdam ging und haben unseren Eltern nicht Bescheid gegeben. Und wir waren auch schon das zweite Mal auf dieser Liste. Und wir waren da so aufgeregt, dass es jetzt nach Hause geht und ein bisschen in die Freiheit, weil wir wussten, in Deutschland kann man ja wenigstens noch rausgehen. Klar, alles mit Masken, aber trotzdem so diese Aufregung, wir kommen zurück zu unseren Eltern. Und auch dieser Abschied vom Opa oder überhaupt von unserem Leben dort, weil der Opa auch wirklich sehr stark geweint hat und ihn das auch voll mitgenommen hat, weil wir wie seine Kinder waren und wir haben uns richtig so mit ihm eingelebt. Und ja, das war so ein schmerzvoller Abschied. Und auch bis heute noch, wenn wir mit ihm skypen oder so, gibt es immer wieder Tränen, auch von seiner Seite aus. Das ist ein richtig schönes Gefühl.
Mhm.
Aber was auch noch heftig war, war halt mit diesem Hunger und diesem Konsum. Also wir wurden uns einfach viel bewusster über unseren Überkonsum, den wir in Deutschland haben. Können wir in den Laden gehen.
Nicht unbedingt in Deutschland, aber auch wenn wir frei auf Reise sind.
Wir können einfach alles haben zu jeder Zeit. Und da hatten wir es nicht. Wir hatten nur einmal die Woche eine Lieferung frisches Obst und Gemüse, was wir nicht mal selbst wählen konnten.
Wir haben eine Liste geführt, das schon, aber wir konnten dann vor Ort nicht selbst wählen.
Ja, und teilweise gab es auch so Abende, wo wir Hunger hatten und uns dann eine Orange oder eine Möhre geteilt haben. Also
ja, wir mussten das waren wirklich schon so
krasse Momente.
Ja, wir mussten wirklich da unsere Wünsche, unser Bedürfnis, oh, jetzt eine Banane, dies, das, sacrificen und sagen, nee, wir teilen uns das auf bis Ende der Woche.
Weil wir wissen, wir müssen ja die ganze Woche irgendwie damit auskommen. Das war schon krass.
Was für mich auch noch, glaube ich, das heftige Ereignis war, das war wirklich der Rückweg. Und der Rückflug. Weil dort haben wir das erste Mal Berührungspunkte gehabt mit Korruption und haben auch wirklich diese schlechte, sagen wir mal, die Seite, die halt zu Kolumbien dazugehört oder generell zu Zentral- und Südamerika gespürt. Und ja, auf dem Rückweg dann, anstatt 5 Stunden, sind wir 12 Stunden Auto gefahren, weil wir immer wieder an den Grenzen angehalten wurden. Die Polizei hat uns nicht durchgelassen. Wir hatten alle Papiere zur Hand und wollten die ganze Zeit Geld von uns, weil die sonst uns nicht durchgelassen hätten.
Obwohl wir alle Dokumente hatten, wir hatten die Erlaubnis, dass wir durch die
Bundesländer
fahren dürfen. Aber die Polizei hat das nicht Geld gelassen. Sie haben nicht mal auf unsere Dokumente geschaut. Die wollten immer Geld haben. 50 Euro, 100 Euro. Und zum Glück hat unser Fahrer Esper dann immer verhandelt. Und dann haben wir immer ein bisschen weniger bezahlt. Aber da haben wir uns auch nochmal so richtig ohnmächtig gefühlt und waren wirklich Opfer von Korruption.
Ja.
Weil man einfach keine Chance hat gegen die Polizisten. Also da gibt es keine Gerechtigkeit. Das existiert nicht.
Ja, auf dieser Ebene. Also wir haben diese Seite dann auch mal gespürt, dass innerhalb des Landes auch wirklich diese Spannungen herrschen.
Ja.
Dass es nicht nur so dahingelabert ist, sondern wirklich ein Teil des Systems ist. Und da hatten wir auch einen breiten Kontrast gespürt von ganz Kolumbien. Wir haben die liebevolle, fürsorgliche Seite kennengelernt und wir haben diese korrupte und negative Seite kennengelernt.
Die dürfen. Auch die Menschen mehr dazu verleitet, einfach im Hier und Jetzt zu leben und viel mehr Sachen anzunehmen, anstatt irgendwie Widerstand oder versuchen, irgendwie selbst anzukämpfen, sondern einfach sich hinzugeben und zu wissen, nee, so ist das hier in dem Land und wir können nichts dagegen machen.
Mhm.
So. Ja. Und was waren die schönsten Momente für dich?
Ich glaube, eine der schönsten Momente, wenn ich jetzt zurückdenke, dann fällt mir immer sofort ein, die Routine, die wir gemacht haben, das Spanisch, was wir gelernt haben, das Kind in dir muss Heimat finden, dass ich persönlich mehr Zugang zu meinem Schattenkind, zu meinen Traumata gefunden habe. Und auch natürlich, dass ich das ganze Thema rund um Investments. Wie fange ich an, eigentlich groß zu denken? Wie schaffe ich überhaupt, mir ein Setup aufzubauen, wo ich mir langfristig was aufbauen könnte, was Eigenes aufbauen kann? Und wirklich, dass dort eine Riesentür für mich geöffnet wurde, dass ich seitdem meinen Lifestyle nachhaltig verändert habe.
Mhm.
Also bevor ich da in den Lockdown gelandet bin in Guadalupe, hatte ich immer noch den Gedanken, okay, wir sind jetzt unbeschränkt auf Reise, aber vielleicht geht es dann doch irgendwie noch mal zu Hause was machen oder vielleicht dann wieder in den alten Job oder vielleicht noch weiter studieren. Immer wieder kam noch dieser kleine Funken, aber auch nur begründet dadurch, dass, okay, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Und seitdem habe ich wirklich diese Augen geöffnet, wow, es gibt einfach unbegrenzte Möglichkeiten. Es gibt so viele mögliche Sachen, die du machen kannst online und hat mir einfach dieses Vertrauen gegeben, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Dass wirklich Teil der Limitierung, die ich mir gesetzt habe, weg ist. Und bei dir?
Ich glaube, die schönsten Momente waren für mich auch die Momente, wo wir uns mit der Natur verbunden haben.
Ja, absolut.
Also morgens schon immer aufzuwachen mit dieser wunderschönen Aussicht und einfach umgeben zu sein von wunderschönen Vögeln. Man hat keine Autos oder sowas gehört. Wir waren wirklich pur auf dem Land. Und da dann schon diese Dankbarkeit zu spüren und auch wirklich dieses Dankbarkeitsjournal hat mich, glaube ich, auch echt weitergebracht, weil man am Abend nochmal reflektieren konnte, welche schönen Dinge sind heute passiert. Und man denkt ja so, ja, wir sind doch hier eh auf der Finca, es passiert doch gar nichts, wir haben gar keinen Kontakt mit irgendjemandem. Aber am Ende gab es dann eine große Liste, wie uns der Arbeiter Juan angelächelt hat oder was wir für einen Witz mit dem Opa hatten und einfach mit ihm gelacht haben. Und solche Dinge waren dann auf einmal von großem Wert und die haben mir einfach gezeigt, wow, es sind genau diese kleinen Dinge, auf die es im Leben ankommt. Es geht gar nicht um diese großen Dinge, was du erlebt hast, sondern diese kleinen Dinge und auch in der zwischenmenschlichen Beziehung zu Menschen, was du für eine Liebe aufbauen kannst.
Aha.
Auch, dass wir als Teil der Familie integriert worden sind und wirklich so liebevoll behandelt worden sind. Ich hatte ja auch meinen Geburtstag dort verbracht und die kamen dann auch mit einem Kuchen, mit Sekt und so. Das war ein richtig schönes Gefühl einfach von zu Hause. Du kannst, dass wir halt dort auch einfach ein Zuhause gefunden haben.
Mhm.
Und auch jetzt nochmal rückblickend zurückgekommen sind und auch die besucht haben. Das war so ein schönes Ereignis und ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Und was auch ein richtig schöner Moment war, war immer um 18.18 Uhr flog ein weißer Vogel, ist das ein Storch
gewesen? Ja, ich glaube, irgendwas wie
ein
Storch.
Ein Storch immer in eine Richtung am Sonnenuntergang und das war auch ein richtig schönes Gefühl von Frieden und Vertrauen, tiefem Vertrauen. Und allgemein auch diese Erfahrung, dass wir die ganze Zeit nur draußen gelebt haben. Also wir hatten nur unser Zimmer, wo wir geschlafen haben und sonst waren wir tagsüber die ganze Zeit auf frischer Luft sozusagen. Mhm. Also wir waren die ganze Zeit draußen, die ganze Zeit umgeben von Vögeln, von Kühen, von Natur, von tollen Leuten und ja, auch diese Stärke, die wir in uns entwickelt haben und dieses Gefühl von wow, egal was im Leben passiert, egal wo wir sind, wir kommen immer dadurch. Mhm. Wir schaffen das.
Ja, absolut, weil seit dem Weltkrieg ist ja nie was Heftiges passiert als dieser Corona-Lockdown, wenn man so rückwirkend überlegt. Zumindest hier in Europa, wo es halt global getroffen hat. Natürlich gab es halt immer wieder Kriege oder Unruhen überall auf der Welt.
Mhm.
Aber ich meine, dass es so global so viele Menschen gleichzeitig getroffen hat und dass wir diese Zeit so überstehen konnten, es gibt uns auch, glaube ich, auch viel Vertrauen in uns, dass wir kommen durch jede Zeit. Mhm. Wir schaffen alles. Und
das ist auch gar nicht so um die äußeren Umstände geht, sondern wirklich, wenn du im Inneren den Frieden gefunden hast, dann ist alles okay. Und hier möchten wir natürlich auch euch wieder dazu einladen, in das Vertrauen zu gehen und zu wissen, egal wo ihr gerade steht in eurem Leben, es wird alles gut und ihr habt euer Leben selbst in der Hand. Spürt den inneren Frieden in euch, tut die Dinge, die euch gut tun, für die ihr euch vielleicht nie die Zeit genommen habt. Macht die Dinge. Gerhard in Krypto investiert. Ich habe jeden Tag Yoga gemacht. Ich bin mittlerweile Yoga-Lehrerin und das sind einfach Möglichkeiten, die wir uns selbst schenken dürfen.
Wir haben viele Dinge nicht in der Hand, was in deinem Außen passiert, was in der Welt passiert, aber wir haben die Verantwortung und die Möglichkeit, auf die Dinge entsprechend zu reagieren. Also wir hätten auch in der Zeit auch durchdrehen können, trauern können und Panik haben können und in ein großes, tiefes Loch reinfallen können. Aber wir haben die Zeit auch wirklich dann genutzt, proaktiv etwas für uns zu tun, an uns zu arbeiten und welches uns bis heute noch wirklich tief verbindet und begleitet. Und darauf sind wir ja sehr stolz und dankbar, dass wir das so durchleben durften.
Und wenn wir das geschafft haben, dann könnt ihr das auch schaffen.
Genau, also und auch heute ist das für uns auch ein Riesenanker. Also wenn wir mal die immer noch tiefe Zeiten haben, wo wir in Trauer sind, unmotiviert sind, das ist für uns ein Riesenanker, auf den wir immer wieder zurückgreifen und uns wieder zurück in den präsenten Moment holen und merken, wow, wir haben die Kraft, wir haben das alles schon durchstanden.
Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer und Dankeschön fürs Zuhören.
Und wenn ihr dann auch jetzt gerade auf Spotify sowieso zuhört oder auf Apple, auf dem Apple Podcast, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Damit hilft ihr uns sehr weiter. Und teilt die Folge mit anderen Freunden, Familie, Bekannten, wo ihr denkt, die könnten vielleicht etwas davon mitnehmen. Und ja, in diesem Sinne vielen Dank und wir freuen uns, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Ciao.
Ciao.